Einen Abschnitt lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Zweite Mose 25, Vers 1. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen. Von einem jeden, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Und dies ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold und Silber und Erz und blauer Purpur und roter Purpur und Karmesin und Byssus und Ziegenhaar und rot gefärbte Widderfelle und Dachsfelle und Akazienholz, Öl zum Licht, Gewürze zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Einsetzen für das Ephod und für das Brustschild, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Soweit. in dem mit dem verlesenen Abschnitt aus 2. Mose 25 fängt der zweite Teil des zweiten Buches Mose an, in dem nur noch ein Thema vor uns steht. Und das ist der Bau des Zeltes der Zusammenkunft. So kann man das zweite Buch Mose gut in zwei Teile teilen. Der erste Teil, eben von Kapitel 1 bis 24, der behandelt die Rettung, die Erlösung, die Befreiung des Volkes Gottes aus der Macht der Welt, Ägypten. Anfangend bei dem Passa, das ja, und da so können wir diesen ganzen Abschnitt nur verstehen, ein Bild ist, das Passa, von dem Herrn Jesus und seinem Werk. 1. Korinther 5, Vers 7 sagt ganz deutlich, auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Und in dieser bildlichen Art und Weise müssen wir eigentlich das ganze Alte Testament verstehen. Sonst verstehen wir es nicht. Dann würden wir es nur als ein Geschichtsbuch lesen. Und das würde dem Inhalt und dem Ziel der Absicht Gottes bei der Gabe des Alten Testamentes nicht gerecht werden. Paulus sagte in 1. Korinther 10, beispielsweise auch an manchen anderen Stellen, alle diese Dinge widerfuhren jenen, den Israeliten, als Vorbilder und sind zu unserer Ermahnung geschrieben worden. Deutlicher könnte es nicht ausgedrückt werden. Und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir und dürfen wir, kann man besser sagen, auch die Abschnitte betrachten, die wir heute und so Gott will auch morgen vor uns haben, als bildliche Darstellungen von etwas, was uns heute in geistlicher Weise geschenkt ist und deshalb unsichtbar. Was wir besitzen, die Segnungen, den Reichtum, das sind keine sichtbaren Dinge wie bei Israel. Es ist im Grunde genommen für das menschliche Auge unsichtbar. Und deshalb ist es schön, dass wir sichtbare, tastbare, begreifliche Bilder davon haben. Das Erlösungswerk endete nicht bei dem Passa, sondern Gott zeigt uns da, dass er uns viel mehr schenken wollte, als nur, dass der Herr Jesus, das Lamm Gottes, das wahre Passalamm, uns vor dem Gericht Gottes befreit hat. Das war schon viel. Das ist schon viel. Und viele Kinder Gottes sind auch vollständig damit zufrieden. Aber Gott nicht. Er sagt, ich möchte nicht ein Volk haben, das zwar vor dem Gericht befreit ist, denn diese Tötung der Erstgeburt, das war ein Symbol, ein Symbol dafür, dass jeder Mensch das Gericht Gottes verdient hatte. Die Erstgeborenen stehen stellvertretend für das Ganze. Gott nennt Israel als ganzes Volk mein Sohn, mein Erstgeborener. Aber das ganze Volk Israel bezeichnet Gott als seinen Erstgeborenen. Und im Neuen Testament ist es genauso. In Hebräer 12 werden wir, alle Kinder Gottes der heutigen Zeit, die Versammlung, das ist die ganze Versammlung der Erstgeborenen genannt. Wir sind alles Erstgeborene. Das heißt, es zeigt eben A, die Vorrechte, die Gott in den Seinen sieht, die er ihnen gegeben hat, aber B, auch das Erstgeburt letzten Endes Stellvertretung für das Ganze ist. Das heißt, Gott hat damit mit der Tötung der Erstgeburt zum Ausdruck gebracht, dass alle Menschen sein Gericht verdient haben. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob jeder das von uns auch heute verstanden hat. Dass Gott, der Schöpfer, der über allem steht, sagen muss, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und deshalb alle Menschen unter dem Fluch Gottes sind. Das heißt, nicht von ihm willkürlich verflucht sind, sondern ihn sich zugezogen haben. Und deshalb das ewige Gericht, die ewige Verdammnis verdient haben. Aber Gott, derselbe Gott, der dieses mit Recht sagen kann, weil er der Schöpfer ist und wir ihm alle Menschen Rechenschaft schuldig sind. Und dann versteht man, warum die Welt heute mit Gewalt leugnen will, dass es einen Gott gibt. weil man keinem Rechenschaft schuldig sein will. Man spürt irgendwo, da ist etwas. Und man weiß, man kann aus Gottes Wort wissen, wer dieser ist, der heilige und gerechte Gott, der Schöpfer aller Dinge und auch der Menschen. Aber man kann ihn ja nicht beweisen. Und deshalb versucht man alles, was nur in den menschlichen Kräften steht, um zu beweisen, was natürlich genauso unmöglich ist, dass es keinen Gott gibt. Nur um die Stimme des Gewissens wegzukriegen. Aber man kriegt sie nicht weg. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Deshalb das Gericht. Aber deshalb auch das Passahlamm. Sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Das ist ein Spruch, der mich heute immer noch, jedes Mal, wenn ich ihn lese, und wie oft muss ich daran denken, dass nicht meine Wertschätzung des Werkes des Herrn Jesus, wie groß ist die eigentlich nicht? Ist die groß bei dir? Deine Wertschätzung, dein Verständnis von dem Werk Christi, von seinem Blut, die ist nicht maßgeblich. Gott sei Dank dafür. Nicht meine Wertschätzung, sondern sehe ich das Blut, sagt Gott, so werde ich an euch vorübergehen. Und das ist unsere Sicherheit. Das ist unsere Glaubensgewissheit, dass wir wissen, Gott weiß, was der Wert des Blutes seines Sohnes, des Lammes Gottes ist. Und deshalb sind wir in Sicherheit. Deshalb haben wir Frieden mit Gott, wenn wir das Blut an den Wert dieses Blutes, von dem Petrus ja sagt, dass es nicht zu vergleichen ist mit Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut Jesu Christi, eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das hat uns erkauft. Aber Gott ist damit nicht zufrieden. Er sagt, ich möchte, dass mein Volk auch aus der Umgebung, wo es ist, von dieser weltbösen, sündigen, mir feindlich gegenüberstehenden Welt herausgenommen ist. Und er hat sie herausgeführt. Im Neuen Testament steht ganz eindeutig, nicht nur an einer Stelle, nicht? Der Herr Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Ein ganz wichtiger Punkt. In Galater 1, Vers 4 sagt Paulus, dass der Herr Jesus sich für uns unsere Sünden hingegeben hat, auf dass er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch zu dem Erlösungswerk dazugehört, denn das war der zweite Schritt, dass Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt wurde. Aus dem Machtbereich des Pharao und aus dem Einflussbereich seines Landes. Das sind doch zwei Dinge. Aus der Macht des Teufels befreit und von dem Einfluss der Welt befreit. Das sind zwei Dinge. Macht und Einfluss. Nicht? Und diese Frage, ihr Lieben, die ist für uns genauso wichtig wie die erste. Haben wir den Wert des Blutes des Herrn Jesus richtig verstanden? Wer könnte das sagen? Aber sind wir uns auch darüber klar, dass wir aus der Welt herausgenommen sind? So wie Israel, da war ganz klar, sie waren in Ägypten herausgenommen. Dazwischen stand das Schilfmeer. Ein Bild von dem Gericht, das der Herr Jesus im Tode über sich hat ergehen lassen, indem er für uns gestorben ist, indem er auferstanden ist aus dem Toten und in dem wir mit ihm gestorben sind. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben in der Taufe. 1. Korinther 10 sagt ja auch, dass sie alle auf Mose getauft wurden, in dem Meer. Insofern ist das Meer auch ein Bild von dem Begrabenwerden. Aber wenn wir begraben sind, dann sind wir gestorben. Und wenn wir gestorben sind, dann hat die Welt mit uns nichts mehr zu tun und Satan auch nicht mehr. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die auch kostbar ist, dass wir wissen dürfen, dass das alte Leben vergangen ist und das Neues geworden ist. Leben wir da drin? Oder quälen wir uns immer noch unter der Macht des Teufels, weil wir nicht verstanden haben, dass der Herr uns herausgenommen hat? Alle, die befreit hat, die das ganze Leben der Knechtschaft unterworfen waren, aber auch herausgenommen hat aus der Welt. Ja, sagt vielleicht mancher, ja, wir sind doch noch hier. Auf der Erde ja, aber nicht in der Welt. Das ist der Unterschied zwischen Ägypten und der Wüste, nicht? Die Israeliten waren in der Wüste. Da war nichts. Für den Menschen gab es in der Wüste keine Nahrung, keinen Lebensunterhalt. Gott hat dafür gesorgt. Und so sind wir auf dieser Erde. Die Erde ist nicht unser Lebenselement. Das wäre schlimm. Und doch sehen wir, bei Israel war das ganz eindeutig. Nicht? Bei uns ist das oft, weil es eben geistlich ist, nicht so eindeutig. Oder doch? Ist es manchmal nicht sehr zweideutig, unser geistliches Leben, dass wir uns gar nicht so klar von Ägypten getrennt haben, obwohl der Herr uns davon getrennt hat? Bei Israel war es so, die wollten auch mal wieder zurück. Aber dann musste ihr Apostel Mose, so wird er ja genannt, nicht? Der Herr Jesus ist unser Apostel und hoher Priester. Mose war der Apostel, Aaron der hohe Priester, Hebräer 3, Vers 1. Der musste ihnen dann sagen, dass das eine ganz ungebührliche Sache war. Und ihr Lieben, so ist das heute auch noch nicht. Wenn ein Christ zur Welt tendiert, dann ist es, als ob der Israelit nach Ägypten zurück will. Da konnte er zwar sagen, da waren Fleischtöpfe. Nicht? Das klang ganz gut. Nicht? Aber er vergaß ganz, dass das die Knechtschaft des Teufels waren. Dass das die Verlockungen des Bösen waren. Wo der Mensch durch eingelullt und eingepackt wird und damit von Gott entfernt wird. Diese Gefahr ist heute noch genauso, vielleicht mehr als je zuvor. Und deswegen herausgenommen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und als diese beiden Schritte, das Passahlamm und der Auszug aus Ägypten, hinter ihnen lagen, da sangen sie zum ersten Mal. Da finden wir das erste Lied, nicht das allererste Lied, das erste Lied hat leider ein Weltmensch gesungen in der Bibel, nicht? Der Lamech. Das war kein schönes Lied. Aber das erste Lied von Erlösten, das war auch das einzige, was wir in 40 Jahren lesen. Erst am Ende, im 40. Jahr, dann lesen wir nochmal ein Lied. Nicht? Dazwischen habe ich mal gezählt, 10-mal Murren. Nicht? Das war Israel. Sind wir besser? Bin ich besser? Das hat alles eine tiefe Lektion. Nicht? Aber wir haben hier im Kapitel 15 das erste Mal ein Loblied. Und in diesem Loblied, da singt das Volk von zwei Dingen, Mose und Israel, sangen dieses Lied und sprachen also: Singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist er. Das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden. Das ist das Erste, Rettung. Und da sehen wir dran, dass wie wichtig das ist, dass wir auch, wenn wir es morgen früh wieder tun dürfen, dass wir Gott, unserem Vater, auch Dank und Lob und Anbetung bringen, so wie es Israel sozusagen von selbst getan hat, nicht? Unter der Anführung Moses. Aber das Zweite ist, dass in Vers 13 steht, 2. Mose 13, du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und das ist der Gedanke, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen. Dass Gott sein Volk nicht nur erlöst hat, damit jeder von ihnen errettet ist, damit jeder von ihnen einen Segen empfängt, das Ziel, das Land Kanaan, das haben wir noch gar nicht vor Augen gehabt. Aber wir wollen uns da auch nicht zu viel mit beschäftigen, weil uns das so ein bisschen von unserem Thema abbringt. Aber Gott wollte sein Volk nicht nur befreien von Bösem, sei es das ewige Gericht, sei es die Macht des Teufels, den Einfluss der Welt, sondern er wollte es, und das sehen wir bei uns noch in überschwänglichem Maße, er wollte es reichlich segnen. Gott hat auch uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Geistlich, himmlisch, Christus. Seht ihr, das ist, wenn ich sagte, gemeint, wenn ich vorhin sagte, dass unser Reichtum hat nichts mit der Erde zu tun. Dürfen wir uns nicht von verleiten lassen, zu meinen, dass das äußere Wohlergehen ein Segen Gottes wäre. Das ist es für uns überhaupt nicht. Für uns ist das nur eine erhöhte Verantwortung. Das ist das Einzige, was wir als Kinder Gottes zu dem relativen Wohlstand, den wir heute genießen in unseren westlichen Ländern, sagen können. Es ist durchaus nicht der Beweis einer besonderen Gunst Gottes. Da gibt es überhaupt keine Bibelstelle für, aus der wir das entnehmen können. Es sei denn, dass wir uns als Israeliten betrachten. Nicht? Und das wollen wir ja wohl nicht. Aber eins ist klar, es ist eine, und das, da haben wir viele Stellen für, dass mit dem Wohlstand oder dem materiellen Zuwachs jedes Mal eine Erhöhung unserer Verantwortung als Verwalter verbunden ist. Denn wir sind Verwalter von allem diesem. Es gehört uns nicht. Wenn ihr in dem Mammon nicht treu gewesen seid, wie werdet ihr mit dem Wahrhaftigen, mit dem ewigen Gütern gehören? Wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, Mammon ist fremd, wer wird euch das eigene geben? Das sind die Segnungen in den himmlischen Äckern. Da geht es also nicht drum. Dann sagt Gott hier als, dann sagt das Volk als nächstes, wir sind nicht nur gesegnet, sondern wir haben einen Platz, einen Ort, ein Zentrum. Ein Sammelpunkt. Und was ist das? Es ist die heilige Wohnung Gottes. Und das ist das Thema, was hier in 2. Mose 15 anklingt, was ab Kapitel 25, Vers 1 bis zum Schluss des Buches das die Überschrift bildet. Die heilige Wohnung Gottes inmitten eines erlösten Volkes. Das ist ein Gedanke, den wir natürlich im Neuen Testament in geistlicherweise entfaltet finden, nämlich in der Versammlung oder ob man Gemeinde sagt oder Kirche, wie das heute so ist. Wir bleiben bei Versammlung, weil es der einfachste und klarste Übersetzer, über die einfachste und klarste Übersetzung des griechischen Wortes Ekklesia ist. Wenn man irgendein griechisches Schullexikon nimmt, wenn einer Griechisch noch lernt, Schullexikon, nicht Schülerlexikon, und guck mal unter Ekklesia, da steht da als erste Versammlung. Aber die kennen, wissen gar nicht, was wir darunter verstehen. Aber das ist die Bedeutung. Versammlung. Genau wie Betriebsversammlung, Bundesversammlung, nicht? Oder Wahlversammlung. Versammlung. Ein Zusammenkommen. Eine Seite. Aber auch eine Sammlung. Denn die Bundesversammlung, die kommt ja, ist ja auch nicht immer versammelt, nicht? Die Bundesversammlung ist eine Institution, die nur zu bestimmten Gelegenheiten zusammenkommt und trotzdem heißt sie immer die Bundesversammlung. Eine Betriebsversammlung, die ist nur dann, wenn man sie zusammenkommt, die gibt es nicht immer. Und so hat das Wort Versammlung eben zwei Bedeutungen. Nicht einmal diese ständige, ich sage jetzt nicht Körperschaft, aber diese ständige Einheit, die Versammlung Gottes auf der Erde. Alle wahren Gläubigen, die Gott gesammelt, wenn man das Wort als solches mal auf den Grund geht, dann heißt es das Herausgerufene oder die Herausgerufenen. Ist es nicht so? So wie Gott Israel aus Ägypten herausgerufen hat, so hat er uns, hat er jeden Einzelnen aus der Welt herausgerufen zu sich, um aus ihnen allen seine Versammlung zu bilden, die aus allen wahren Gläubigen besteht, die auf der ganzen Erde in dieser Zeit leben. Aber wir kommen auch, wenn wir heute Abend, ist ja auch eine Versammlung, wo wir zusammenkommen. Diese Bedeutung hat das Wort auch. Das ist das Thema des Neuen Testamentes. Und davon ist dieses Zelt, Israel, Zelt der Zusammenkunft in Israel ein Bild. Das Zelt der Zusammenkunft, von dem wir hier den allerersten Anfang gelesen haben, obwohl das Wort ja gar nicht vorkommt, sondern nur ähnlich wie es bei in Vers Kapitel 15 schon angeklungen ist, die heilige Wohnung. Das Erste, was hier gesagt wird, ist ein Heiligtum. Und das Zweite, was wir hier in unserem Abschnitt gefunden haben, in Vers 9, ist eine Wohnung. Darum geht es jetzt in dem nächsten Abschnitt. Und dieses Heiligtum, diese Wohnung, hat eigentlich, das muss ich vorab auch noch sagen, drei verschiedene bildliche Bedeutungen. Die eine und die höchste, das ist, dass sie in fast allen ihren Einzelteilen von dem Herrn Jesus spricht. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 39, dass die Schriften des Alten Testaments von ihm zeugen. Und nicht nur in den Stellen, wo Prophetie ausgedrückt wird. Das ist natürlich ganz klar. Wir haben aber auch viele Vorbilder in Personen, wenn wir denken an Adam, Isaak, Josef und so weiter. Mose haben wir schon gesehen, David, Salomo, das sind Personen, die Vorbilder in manchen Zügen von dem Herrn sind. Aber es gibt auch Gegenstände, wie hier in der Stiftshütte, die uns bildliche Darstellungen geben, worin wir den Herrn Jesus wiederfinden. Zum Beispiel, was ganz deutlich ist, die Bundeslade mit dem Versöhnungsdeckel. Davon sagt Römer 3, Vers 25 ganz klar, dass Gott den Herrn Jesus als, man könnte sagen, als Versöhnungsdeckel in allem Ernst dargestellt hat. Was war das? Der Versöhnungsdeckel, das war der Thron Gottes, auf dem das Blut des Opfers war. Aufgrund dessen Gott, wie er sagt in 3. Mose 16, in der Mitte des Volkes wohnte. Der Jesus ist in allen Opfern zu sehen. Alles, was auf dem Altar gebracht wurde, jedes Opfer wies hin auf den Herrn Jesus. Stiftete. Zeigt der Zusammenkunft. Das ist die erste Bedeutung, dass wir den Herrn Jesus dort finden. Die zweite ist, dass dieses Zelt der Zusammenkunft ein Bild vom Himmel ist. Das wird uns im Hebräerbrief deutlich gemacht. Hebräer 8. In Hebräer 8, Vers 4 wird gesagt, dass von dem Herrn Jesus, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Fußnote weist genau auf unser Kapitel, den Schluss des Kapitels hin. Hebräer 9, Vers 23. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden. Die himmlischen Dinge selber, aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum. Das ist das, wovon wir jetzt sprechen, die Stiftshütte. Sondern in den Himmel selbst. Vorher heißt es, ein Gegenbild des Wahrhaftigen. Das heißt, die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, war als Heiligtum ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums. Und wo ist das Wahrhaftige? Das geht aus diesen Stellen hervor, im Himmel. Das heißt, wir haben in der Stiftshütte, wir können da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ein genaues Abbild des Himmels. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, oder im Hebräerbrief steht, dass der Herr Jesus durch die Himmel gegangen ist, durch die Himmel. Wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, dann ging er durch den Vorhof, durch das Heiligtum, ins Allerheiligste. Um jetzt vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und in der Offenbarung, da lesen wir von einem Thron Gottes. Auch im Zelt, das war die Bundeslade mit dem Versöhnungsdeckel. Wir lesen von dem Altar, wir lesen von dem gläsernen Meer, das dort war. Wir lesen von Räucherwerk, was ihm gebracht wurde, die Gebete der Heiligen. Insofern sehen wir das tatsächlich, wir können uns das nicht vorstellen. Aber dass in dem Zelt der Zusammenkunft tatsächlich ein Abbild zu sehen ist von der überirdischen Herrlichkeit des Himmels. Sonst könnten wir uns das ja überhaupt nicht vorstellen. Aber wir dürfen uns den Himmel jetzt nicht umgekehrt wie eine Stiftshütte vorstellen. Das wäre zu einfach. Es ist ein Abbild und Gegenbild in irdischen Maßen und in irdischen Materialien und in irdischer Hinsicht. Aber es ist eben ein Abbild von himmlischen Dingen. Und das können wir uns sonst gar nicht vorstellen. Aber drittens ist diese Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, ein Bild von der Versammlung. Und dafür gibt es eine Stelle in Offenbarung 21. Wo da wird nämlich gesagt, dass die Braut, die Versammlung, das neue Jerusalem, die Versammlung, aus dem Himmel herabkommt. Und dann wird gerufen, siehe die Hütte Gottes oder das Zelt Gottes bei den Menschen. So wird es in der Ewigkeit sein. Die Zeit fehlt uns, darauf einzugehen. Das ist nicht das Vaterhaus. Das ist auch nicht der Thronsaal Gottes, wo die vier lebendigen Wesen und die Engel sind und die Ältesten niederfallen. Es ist wieder etwas anderes. Es ist das neue Jerusalem als Zentrum des Segens und der ewigen Regierung Gottes über seine neue Schöpfung. Gott wohnt in diesem Jerusalem. Es ist seine Wohnung. Aber diese Wohnung wird hier auf einmal genannt die Hütte Gottes. Das ist das neue Jerusalem. Es ist die Braut. Aber unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Nämlich, dass Gott darin wohnt. Bei den Menschen. Und genau so war das in Israel. Das Zelt war die Wohnung Gottes. Bei Israel. Israel ist sozusagen da ein Vorbild von den Menschen auf der neuen Erde. Das Zelt der Zusammenkunft ist das Bild der Versammlung. Und Gott wohnt in der Versammlung bei seinem Volk. Im neuen Jerusalem, bei den Menschen auf der Erde. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Tempel später, der aus dieser entstanden ist, oder der Nachfolge des Zeltes der Zusammenkunft bildete, als das Volk ins Land Kanaan gekommen war, der wird im Neuen Testament ja viel öfter mit der Versammlung verglichen. Eigentlich ständig. 1. Korinther 3, Epheser 2, 1. Petrus 2. Da haben wir mehrere Stellen, die sagen, dass die Versammlung oder umgekehrt, dass der Tempel ein Bild der Versammlung und dass die Versammlung der Tempel Gottes ist. Aber wir haben auch eine Stelle, wo die Versammlung als die Hütte Gottes, das Zelt Gottes, was uns eben zeigt, dass das eigentlich nicht der, darf ich mal so sagen, der tiefste Charakter ist. Das ist mit Sicherheit die Braut und der Leib. Obwohl das ewig bleiben wird. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist der ewige Zustand. Aber die Einheit und die Liebe Christi zu seiner Versammlung, die kommt in den beiden anderen Seiten zum Ausdruck, während wir hier, und das ist doch etwas, was wir auch heute vielleicht leicht aus dem Auge verlieren, den Hinweis auf die Heiligkeit Gottes haben. Ein Heiligtum, so wird das zum allerersten Mal genannt. Und wenn wir im Neuen Testament die Versammlung betrachten als den Tempel, ob das 1. Korinther 3 ist oder Epheser 2 ist oder 1. Petrus 2, auch andere Stellen noch, wir werden immer finden, auch 2. Korinther 6, dass immer mit dem Tempel, mit der Wohnung Gottes, der Begriff der Heiligkeit verbunden ist. Zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das gilt auch jetzt. Das heißt, dass Gott in den Seinen dieses Getrenntsein, von dem wir eben schon gesprochen haben, von der Welt und diese Hingabe für ihn als Antwort auf die Hingabe seines Sohnes für uns und der Hingabe des Sohnes für uns, die Heiligkeit sehen wir. Heiligkeit geziemt deinem Hause nicht. Und das sind so Begriffe, die heute in der Welt überhaupt nicht mehr bekannt sind. Heute wird das alles, was einem Menschen heilig sein kann, das muss er hier in Europa drangeben. Das muss mit Füßen getreten werden. Obwohl das Eigenartige ist, dass man das, was andere Leute aus anderen Ländern für heilig empfinden, das wird plötzlich hoch emporgehoben. Obwohl es gar nicht der Heiligkeit des wahren Gottes entspricht. Aber das wahre Heilige, das wird hier in Europa mehr und mehr bewusst mit Füßen getreten. Und wir merken das gar nicht, weil wir so abgestumpft sind. Möchte der Herr uns das Bewusstsein für die Heiligkeit seines Hauses, das wir bilden, zu dem wir gehören. Und das muss erkennbar sein, das soll erkennbar sein. Bei Israel war um das Zelt der Zusammenkunft ein schneeweißer Vorhang herum, wo jeder von Weitem sehen konnte, da fängt der heilige Bezirk an. Das konnte jeder sehen. Und da konnte nicht einfach jeder mal so rein spazieren, nicht? Sondern er musste selber in Übereinstimmung damit sein. Und so ist das heute auch noch. In die Versammlung Gottes und in die Kirche Gottes, da kann man nicht einfach so hereinspazieren und sagen, ich bin, hallo, hier bin ich. Natürlich heißt das nicht, dass nicht in eine Zusammenkunft jeder kommt. Da darf jeder kommen. Der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle. Jeder ist willkommen. Aber das meinte ich damit nicht. Ich meinte damit, dass man nicht ein Teil davon ausmachen kann. Dass man nicht sagen kann, ich gehöre auch dazu, aber was ich mache, das geht keinen etwas an. Das ist der Punkt. Sondern der Apostel Petrus sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. So wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Und das ist der erste Gedanke. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, nicht? Woran erkennbar ist, und wir machen das nicht, sondern wir sind es, dass Gott etwas hat, was ihm gehört. Heiligen heißt eigentlich, was Gott gehört. Heilig heißt eigentlich, was Gott gehört. Der Gedanke der Absonderung vom Bösen ist eigentlich unabdingbar, aber sekundär, nicht? Das erste ist, Gott gehört. Warum? Weil das erste Mal, wo das vorkommt, in 1. Mose 2, da steht, dass Gott den siebten Tag heiligte, für sich absonderte. Aber da war von Sünde noch keine Rede. Und trotzdem heiligt Gott den siebten Tag für sich. Er sagt, ich nehme ihn von all den anderen Tagen und der ist jetzt mein Tag, der Sabbat, der siebte Tag. Also Samstag, nicht Sonntag. Sieht man auch, wie die Kalender, wie die Welt heute, alles, was irgendwie auf Gott und Bibel zurückgeht, weg damit. Muss was anderes an die Stelle. Aber der siebte Tag ist nicht der Sonntag, auch wenn es in deinem Kalender steht, sondern der siebte Tag ist der Samstag, der Sabbattag. Und der Sonntag ist nach der Bibel der erste Tag der Woche. Und Gott ruhte am Samstag, Sabbat. Und deshalb war bei Israel der Sabbat so wichtig, weil es Gottes Ruhetag war. Aber Gott heiligte ihn für sich, er sonderte ihn für sich ab. Da war aber nichts Böses oder Sünde. Die Sünde war noch nicht, der Sündenfall war noch nicht geschehen. Trotzdem, Heiligkeit für Gott. Und so hat er sich uns erkauft, so hat er sich uns zum Eigentum gemacht. Und so möchte er, dass wir auch so leben. Ein Heiligtum und eine Wohnung. Und dann sehen wir nach dem Muster, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist, da hat Gott ihm also Einblicke gegeben. Später bei David sehen wir genau das gleiche Muster, unterwiesen vom Heiligen Geist. Gott hat ihm Einblicke gegeben in himmlische Realitäten, sodass er wusste, wie er das Zelt hier auf der Erde mit Hilfe von diesen beiden Männern bauen konnte. Und dann wird hier gesagt, als erstes, rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen. Und jetzt kommt eigentlich das Erstaunliche, was eigentlich so ein bisschen der Hauptgedanke ist bei diesem Abschnitt hier, und den ich auch sehr unterstreichen möchte, dass Gott jetzt nicht sagt, ich habe euch eine Wohnung gemacht und ich möchte, dass ihr die bei euch wertschätzt und das ist meine Wohnung. Sondern dass er sagt, ich zeige euch ein Muster, mein himmlisches, göttliches Muster und ich gebe euch den Auftrag, es zu bauen. Wenn wir in das Neue Testament gehen, dann sehen wir eigentlich genau das Gleiche. Etwas abgewandelt. Da sehen wir auf der einen Seite, dass zum ersten Mal in Matthäus 16 der Herr Jesus sagt, ich werde meine Versammlung bauen. Und ich möchte das mal so sagen, das ist das unsichtbare himmlische Muster. Denn was der Herr Jesus baut,
Das kann kein Mensch sehen. Das kann kein Mensch sehen. Das ist eigentlich ein unsichtbares Werk. Die Bekehrung eines Menschen, da können sich äußerliche Zeichen zeigen, aber das muss nicht sein. Das ist etwas in der Seele, am Herzen, das Werk Gottes. Aber dann kommt die Seite des Menschen, die Verantwortung des Menschen, dass er das bekennen muss. Und dann sieht man es. Dadurch wird es offenbar, durch Wort und Tat bekennt. Durch Wandel wird es bekannt. Und so hat der Herr auch seine Versammlung gebaut. Als der Heilige Geist auf die Erde kam, da wurden sie alle und die Versammlung gegründet wurde, da hat Gott das mit Begleiterscheinungen verbunden, Zungen von Feuer, nie wieder, sind heute nicht mehr da. Heute kann man nicht die Gläubigen daran erkennen, dass auf ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer sind. Heute kann man nicht die Gläubigen daran erkennen, dass sie in Sprachen reden. Das war damals einmal und dann war es vorüber. Und das Muster, das hat Gott uns sozusagen gegeben durch das Werk des Herrn Jesus, durch das Werk des Heiligen Geistes. Aber Paulus sagt, der Grund ist gelegt. Aber ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und das ist hier die Seite. Das Muster ist sozusagen das göttliche Werk, das der Herr Jesus durch den Heiligen Geist an den Menschen tut. Und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, wird in dem Augenblick, wo er glaubt, ein Glied der Versammlung Gottes auf der Erde. Aber das sieht keiner. Das wird erst sichtbar, wenn er das tut, was hier steht, dass wir unseren Beitrag dazu liefern, dass diese Versammlung auf der Erde sichtbar zum Ausdruck kommt. Und das wird im Neuen Testament auch mit dem Bauen von Seiten der Menschen bezeichnet. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Da wird das sehr warnend und negativ. Sagen wir mal, von einer negativen, mit erhobenem Zeigefinger. Pass auf, du kannst nicht einfach auf Dorf losbauen, vorgestellt. Und da wird auch von Gold und Silber und köstlichen Steinen gesprochen. Aber auch von Holz, Heu und Stroh. Während es hier nur von der positiven Seite, ohne irgendeine Warnung, außer der, die immer wiederholt wird, sieh zu, dass du es genau nach dem Muster machst. Und das Muster ist das Werk des Herrn Jesus und das, was wir in seinem Worte darüber finden. Und jetzt ergeht auch an uns der Ruf, ein Hebopfer zu bringen, damit die Versammlung auf der Erde funktioniert, dass sie gebaut wird. Wird oft gesagt, wir bauen Gemeinde. In dem Sinne können wir das überhaupt gar nicht. Aber wir können wohl bauen, dass da neue Gemeinden entstehen. Das tut der Herr nicht. Paulus hat nie gesagt, ich baue neue Gemeinden auf mich. Er hat gesagt, ich habe den Grund gelegt, durch die Verkündigung. Aber andere bauen, und das ist das, was wir hier finden. Jeder Gläubige baut. Oder ist dazu aufgerufen zu bauen. Und es geht natürlich hierbei auch nicht mehr um die globale Versammlung, da kann überhaupt keiner dran bauen. Nicht. Das versteht man auch nicht. Dass die Versammlung Gottes, die aus allen wahren Gläubigen besteht, das ist das rein, einzig und allein das Werk des Herrn Jesus. Und da dürfen wir ihm jeden Tag bedanken. Aber wenn es sich um den Bau handelt, dann geht es darum, dass das, und das ist auch im Neuen Testament ganz klar, dass die Versammlung nur zum Ausdruck kommt örtlich. Die Versammlung kann nur örtlich zum Ausdruck kommen. Es ist unmöglich, alle Glieder, alle Steine der Versammlung auf Erden jemals zu einem Punkt zusammenzubringen. Unmöglich. Rein sachlich, fachlich, rein real ist das unmöglich, die Millionen von Menschen auf einem Ort zusammenzubringen. Stell dir mal vor, die würden zusammen am Sonntagmorgen das Mahl des Herrn feiern. Alleine die hier in Nordrhein-Westfalen sind, das sind ja Millionen, nicht? Wenn die an einen erstmal einen Ort dafür zu finden, und dann ist unmöglich. Deswegen hat Gott das ganz weise geordnet und gesagt, die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, die Gläubigen in dieser Stadt, die Versammlung Gottes, die in Gelsenkirchen ist, die Gläubigen in dieser Stadt, das ist, wird nicht gesagt, diejenigen, die in Korinth zur Versammlung Gottes auf der ganzen Erde gehören, wird nicht gesagt. Nein, die Versammlung Gottes in Korinth. Kapitel 12 sagt er sogar, ihr seid Christi Leib. Waren sie es? Ja, nein und ja. Nein, insofern, als sie ja nur ein kleiner Teil davon waren. Ja, als Gott sagt, ihr seid der Ausdruck davon. Anders will ich es nicht, anders geht es nicht. Die örtliche Versammlung. Und ich denke, dass wir das auch hier so sehen. Nicht? Wenn da steht, jeder von euch soll ein Hitopfer bringen. Bringt etwas, damit das sichtbar erbaut wird. Und das ist der Appell an uns. In der Kirche ist das schon bald so geworden, in der Christenheit, dass man das einigen... überließ. Und das Endergebnis sehen wir heute in der großen Christenheit. Da haben die gedacht, die können das ja viel besser. Und wie weit ist die Neigung bei uns heute? Dass wir das aktive Verwirklichen der Gedanken Gottes in der Versammlung einigen wenigen überlassen. Und sagen, die machen das. Unsere Brüder. Oder unser Bruder. Unser Pastor. Unser Prediger. Der macht das. Hat auch seine Ältesten dabei. Nein, Gott sagt, rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen. Jeder, der willigen Herzens ist. Und wenn jetzt jeder gesagt hätte, ach, da sind ja so ein paar reiche Fürsten, die machen das schon. Nicht? Da steht hier, dass die nur Onyxsteine brachten. Nicht? Mehr haben die nicht gebracht. War zwar wertvoll, aber die konnten nicht alles bringen. Nicht? All das Material, was hier erwähnt wird. Jeder, der willigen Herzens ist. Und nur so geht es. Und das ist so ein Appell an Jung und Alt, an Bruder und Schwester. Wie oft hört man nicht, ja, ich empfange so wenig Liebe. Hast du schon mal welche gegeben? Jeder, der willigen Herzens ist, bringe das Hebopfer. Nicht sitze da und warte, bis die anderen es ihm bringen. Wir sind sogar heute, aber es ist nicht erst von heute, in diese Empfängerhaltung. Nicht? Ich bin der Mittelpunkt. Nicht? Jeder sieht sich selber immer als Mittelpunkt. Der Weltmensch kann man verstehen. Aber als Gläubiger, dass ich mich als Mittelpunkt sehe, dass alles sich nur um mich dreht, ich. Nein, hier steht, jeder, der willigen Herzens ist. Und das ist der Appell an uns. Sind wir bereit, dieses Haus Gottes, dieses Zelt, dass er wo er seine Wohnung hat, zu erkennen, dass die durch uns gebaut wird? Wenn morgen früh jeder sagen würde, ach, heute Morgen bin ich so müde. Nicht, das muss man mal sehen. Nicht? Heute Morgen gehe ich mal nicht. Stell dir mal vor, jeder denkt so. Keiner da. Aber wenn jeder sagt, heute Morgen gehe ich, auch wenn es mir noch so schlecht geht, weil ich mein Herz willig ist, sind alle da. Dann werden die Gedanken Gottes verwirklicht. Und die Gedanken Gottes in der Versammlung werden nur dann verwirklicht, wenn willige Herzen da sind. Wenn jeder Israelit gedacht hätte, und das gilt ja für jede Solidaritätsgemeinschaft, nicht? Heute genauso noch nicht. Wenn jeder denken würde, auch auf mich kommt es ja nicht an, dann würde jede Gemeinschaft zusammenbrechen. Aber wenn es schon einige denken, dann fängt es an zu kriseln. Und wenn mehrere so denken, dann wird es gefährlich. Auch in unserer Mitte, ihr Lieben. Deshalb ist das so eine Ermunterung, dass der Mose hier zu hören bekommt, sage zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen, von einem jeden, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Für mich, sagt Gott. Es geht um meine Wohnung in eurer Mitte. Und nochmals, ich sprach eben noch mit dem jungen Bruder, der hier das Lokal in Ordnung hält. Es ist notwendig. Stell dir mal vor, es wäre keiner da. Es gibt Versammlungen nicht, wo die Geschwister darüber in Streit geraten sind, weil keiner mehr da war und keiner es tun wollte. Aber wir brauchen einen Raum. Und der Raum muss auch geheizt sein. Er muss auch in Ordnung sein. Das ist mal nur ein kleiner Punkt. Man könnte sagen, ein völlig nebensächlicher Punkt, aber so nebensächlich auch wieder nicht. Denn der Saal muss ja morgens offen sein. Es soll ja alles geordnet sein. Und Paulus erwähnt nicht umsonst diesen Mann, Quartus, der mein und der Versammlung Wirt war. Der nahm sogar die Versammlung in seinem Hause auf. zwar auch ein williges Herz, das ein Teil des Hebopfers brachte, nämlich die rein äußerliche Vorbedingung zum Zusammenkommen. Aber wir merken erst, wie wichtig das ist, wenn es mal nicht funktioniert. Aber darum geht es hier eigentlich nicht. Hier geht es eigentlich um das geistliche Bauen. Hier geht es darum, dass wir wertvolle, kostbare Materialien, die von Wahrheiten sprechen, geistlichen Wahrheiten bringen, um die Versammlung nach Gottes Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Und da geht es natürlich durchaus nicht, wenn ich das eben so als erstes Beispiel genannt habe, dann könnte der Eindruck entstehen, als ob das das Wichtigste ist. Das ist es natürlich nicht. Ich weiß, dass Bruder Darby mal in einem Brief geschrieben hat, dass sie vor 180 Jahren oder 170 Jahren, als sie zusammenkam in Dublin zum Anfang, dass sie da in einem Auktionssaal von so einer Versteigerungshalle zusammenkam in der Großstadt. Und da mussten sie samstagsabends erstmal die ganze Halle ein bisschen leer räumen, dass sie da einen Platz hatten irgendwo. Aber da standen dann links und rechts standen die Stühle und Tische, alles aufeinander gestapelt, durcheinander. Und da saßen die Brüder dann und haben das Brot gebrochen. Ihnen war das nicht wichtig, die äußerlichen Dinge. Hauptsache, sie hatten einen Platz dafür. Aber den mussten sie auch, selbst diesen schäbigen Platz mussten sie sich zubereiten, dass sie überhaupt da sitzen konnten. Aber da geht es natürlich nicht nur drum. In erster Linie geht es darum, nicht, dass es eine Anzahl von Gläubigen, dass das reibungslos funktioniert, dass die Zusammenkünfte reibungslos ablaufen. Das ist nicht das Wichtigste. Da gibt es von Land zu Land ja auch ganz große Unterschiede in der Einschätzung. Nicht? Was für uns unerträglich ist, das finden wir in anderen Ländern eben unter anderen Umständen noch als sehr schön und passabel gefunden. Nicht? Weiß mal, dass ich in einer Versammlung war, da hatten die bestimmt 10 verschiedene Sorten Stühle stehen. Nicht? Das interessierte die Geschwister überhaupt gar nicht. Nicht? Hauptsache, sie saßen. Bei uns würde schon mancher sagen, ja, da kann man ja gar nicht mehr sitzen. Nicht? So ein durch und solche. Da waren nur verschiedene Modelle. Nicht? Aber da geht es nicht drum. Das Wichtige, ihr Lieben, das ist, dass der Charakter unseres Herrn und Heilandes und der Charakter Gottes zum Ausdruck kommt. Und das ist hier das Hebopfer. Gold. Das spricht von der Herrlichkeit Gottes. Das sollten die Israeliten bringen, damit die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft gebaut werden konnte. Das war das Erste, dass es ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes war. Wenn man in das Allerheiligste hineinkam, nur Gold. Vorne, hinten, die Bretter, die Geräte, unten der Wüstensand, den sahen sie immer. War kein Fußboden, sie sahen immer den Wüstensand. Aber was da stand, war alles Gold. Cherubim, ganz aus Gold, werden in Hebräer 9 die Cherubim der Herrlichkeit genannt. Das neue Jerusalem, Offenbarung 21, wird diese Stadt aus reinem Golde, Bild der Versammlung. Aber vorher heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Sodass ich glaube, dass das Gold, dieser Inbegriff des Wertvollen, des Glänzenden, dass das ein Ausdruck der ganzen Herrlichkeit Gottes ist. In seiner Liebe, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, auch in seiner Macht. Und das sehen wir auch in dem Herrn Jesus, auch in seiner Erniedrigung. Der Herr Jesus ist der Abdruck der Herrlichkeit Gottes. Hebräer 1, Vers 3. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, sagt Johannes. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Das ist wieder eine andere Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt den Herrn Jesus im Himmel sehen, dann heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18 auch, wir alle haben die Herrlichkeit des Herrn. Da ist es der verherrlichte Herr. Und alles sehen wir, soll in der Versammlung zur Darstellung kommen. Nicht wir, nicht der Mensch, nicht ein Bruder oder Brüder oder gar unsere äußerlichen Vorzüge, sondern das Erste ist, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns dargestellt wird. Das ist der erste Beitrag, den wir liefern können. Und den bringen wir von zu Hause. Wir sehen das in Kapitel 35, wo wir die Fortsetzung von diesem Abschnitt haben. So was will, möchte ich da morgen drauf eingehen. Aber dann heißt es erstmal, dass wir es haben müssen. Ich kann nichts bringen, was ich nicht habe. Das Hebopfer ist einfach, es war etwas, was sie opferten, und heben, das heißt nicht, das heißt eigentlich, ja, man kann es da so darstellen, dass sie es gehoben haben, und Gott, um es Gott zu weihen, aber es ist auch der Gedanke da drin, dass es einfach etwas war, was jedem aufgelegt wurde, was jedem auferlegt wurde, wie zum Beispiel, dass man sagt, es wird eine Steuer erhoben. Jeder muss sie zahlen, jeder Einzelne. Aber hier war es nur der Freiwillige. Gott sucht ja, der Herr Jesus sucht ja Freiwillige. Und er wartet darauf. Denk mal an an Lukas 7, wo er die 10 Aussätzigen geheilt hat. Und dann zogen sie alle jubelnd nach Hause, freuten sich. Bloß einer, der denkt, nein, das, so kann ich nicht bleiben. Ich muss zurück und muss dem meinem Retter danken. Und dann geht er zu ihm, Herr Jesus, hin und fällt vor ihm auf die Füße. Und dann sagt der Herr Jesus, ganz im Gegensatz zu dieser Stelle hier, jeder, der willigen Herzens ist, er sagt, sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? War das nicht eine, ich sage nicht enttäuscht, der Herr Jesus ist nie enttäuscht, weil er alles weiß im Voraus. Aber war das nicht eine Frage, die aus ganz tiefer Betrübnis hervorkam. Wo aber sind die 9? Bewegt uns das auch, wenn wir das lesen oder hören? Sind nicht 10 gereinigt worden? Du auch, hörst du auch dazu? Gereinigt, dankbar, froh. Wo aber sind die 9? Was tust du jetzt? Gott sagt, jeder, der willigen Herzens ist, der bringe mir ein Hebopfer. Und dann sagt er, das kannst du mir bringen, was du bei dem Herrn Jesus gefunden hast. Die Herrlichkeit, das ist ein Beitrag dazu, aus dem etwas in der Versammlung gebaut werden kann. Eben nicht die Herrlichkeit des Menschen, nicht die Verherrlichung von Menschen, berühmte Christen, Gottes Wort kennt ihn nicht. Paulus sagt, auskehrig der Welt. Das wollte er sein. Und war nicht stolz darauf, aber er war froh darüber. Nicht die Herrlichkeit des Menschen, sondern meine Herrlichkeit. Gott. Silber, das Bild, Kapitel 30 sehen wir, dass jeder Israelit ab 20 Jahren einen halben Sekel Sühngeld bezahlen musste. Damit brachte er zum Ausdruck, bildlich gesprochen, ich brauche Erlösung. Ich muss freigekauft werden. Es war wieder ein anderes Bild als das aus der Erlösung aus Ägypten. Es gibt viele Bilder von der Erlösung. Denkt man an das Gesetz des Aussätzigen. Immer wieder, nicht? Aber dieser halbe Sekel, den jeder Israelit bezahlen musste, der zeigte, dass für jedes Kind Gottes der gleiche Preis bezahlt werden muss. Er musste es selber bringen, das heißt zum Ausdruck bringen, dass es ihm etwas wert war. Es geht nicht darum, dass wir erlöst sind, sondern wissen, der Herr Jesus hat es für mich getan. Davon spricht dieses Sühngeld in Kapitel 30. Können wir da nachlesen. Und dann steht 9 Kapitel weiter, in Kapitel 38, dass Mose das Geld gesammelt und gewogen hat, und dann steht erst dann dabei, dass es Silber war. Das Silber derer, die das Sühngeld bezahlten, die gemustert waren, betrug so und so viel Talente und so viel Sekel. Das heißt, das Silber, das spricht von, das war sozusagen das Lösegeld, was für jeden Israeliten bezahlt war. Das war, was sie bringen konnten. Dass wir nur, und das zeigt uns, dass nur Erlöste wirklich ein Anrecht, aber auch die Verantwortung haben. Zum Versammlungsleben, Gemeindeleben beizutragen. Und das sage ich jetzt mal bewusst, weil es heute Gemeinden gibt, sogenannte christliche Gemeinden, die sagen, ja, wenn einer noch nicht so klar ist, aber der will mitmachen, den kann man doch nicht vor den Kopf stoßen, nicht? Kann er nicht machen. Muss man doch sich freuen, dass er mitmachen will, Gott sagt. Kann er nicht. Hat doch kein Lösegeld bezahlt. Hat doch gar kein Silber. Wie will der denn dazu beitragen, das zweite Element zu bringen, wenn er es überhaupt nicht kennt? Aber wenn wir es kennen, dann sollen wir es auch nicht in der Tasche stecken lassen, sondern ein Hebopfer bringen. Mein Hebopfer, sagt Gott. Oder das Erz. Da könnte man jetzt noch vieles drüber sagen. Das Erz ist ein Bild einer Gerechtigkeit, die durch das Gericht hindurchgeht, ja durch das Gericht eigentlich erwiesen wird. Der eherne Altar, Erz, Kupfer, Bronze, da brannte immer das Feuer drauf. Immer das Feuer des Gerichts, der Heiligkeit Gottes. Und der Altar blieb immer gleich. Er war sozusagen das Symbol der Gerechtigkeit Gottes, die sich im Gericht erweist. Die eherne Schlange, genauso. Ist ein eigenartiges Bild. Aber es war eben, Mose musste nicht eine brennende Schlange, so eine feurige Seraphschlange dahin hängen, nein. Sondern er musste eine eherne, eine kupferne Schlange, er musste sie machen. Und sie sah zwar aus wie eine Schlange, aber sie war aus Erz. Und der Jesus, der war keine Schlange, der war nicht böse. Er war rein. Er war so heilig und gerecht, dass seine Gerechtigkeit das Feuer des Gerichtes Gottes über die Sünde, über Satan ertragen konnte und Sieger war. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das waren die ehernen Schlangen, die brennenden, fressenden Schlangen. Er hat ihn zunichte gemacht. Insofern ist da auch das Erz bei der ehernen Schlange das Bild, das ist ein Bild vom Herrn Jesus, die eherne Schlange. So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn erhöht werden. Das geht nicht nur um die Erhöhung der beiden. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Aber das muss man kennen. Und das ist eben der Punkt, dass hier der Appell an uns geht. Wie viel haben wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigt? Und das können wir bringen und alles andere nicht. Die konnten hier, ich sage jetzt mal, kein Porzellan bringen. Gab es überhaupt noch nicht. Die konnten aber auch keine tönernen Sachen bringen. Die gab es viel. Sie konnten nicht etwas aus Eisen bringen. Eisen gab es auch schon. Das heißt, es blieb dem Israeliten nicht überlassen, was er bringen wollte. Sondern Gott sagte, wenn ihr mein Heiligtum baut, dann sage ich, woraus es besteht. Und ihr Lieben, das ist auch, heute wird manchmal gefragt, ja, warum kann man denn das nicht mal in der Versammlung machen oder das mal oder das mal? Die Frage ist, wird dadurch der Herr Jesus verherrlicht oder wird dadurch der Mensch verherrlicht? In irgendeiner Weise. Und wenn das Zweite auch nur anscheinend der Fall sein könnte, Finger davon. Gold, Silber, Erz, Purpur, das ist der Herr Jesus. Das Blau, der blaue Purpur, das ist der Mensch vom Himmel. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Adam war der Irdische, Jesus der Himmlische. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Das heißt, der Herr Jesus als der Mensch vom Himmel, das soll gesehen werden. Der rote Purpur, das war das Königsgewand, wenn wir das in den Evangelien lesen, nicht? Da steht bei zwei Evangelien, dass der Herr Jesus ein Purpurgewand bekam. Das war das normale Gewand für die Königsherrschaft. Aber in einem Evangelium, da steht, dass es von Scharlach, dass es scharlachrot war. Das war nicht ein anderes Gewand. Es war ein Purpurgewand. Aber die Farbe Purpurrot und Scharlach, die ist nicht sehr voneinander abweichend. Und deswegen steht bei Matthäus, wo der Herr Jesus als König Israels, nicht nur als allgemein als König, sondern als König Israels vorgestellt wird, dass es ein scharlachroter Mantel war. War bestimmt der gleiche Mantel. Ich glaube nicht, dass er zwei Mäntel gehabt hat, einen Purpur und einen Scharlach. Aber hier steht der auch nicht, bei den anderen steht, bei Johannes und Markus steht, ein Purpurgewand. Bei Matthäus steht, ein scharlachrotes Gewand. Das ist kein Widerspruch, nicht? Beim einen wird der Stoff beschrieben, beim anderen die Farbe. Aber das Scharlach, das ist das gleiche wie Karmesin. Und das ist die Farbe, ich sage die Farbe Israels. Das erste Mal war es ein Sohn von Juda, der Peretz, nicht? Der kriegte von der Tamar, oder wer das war, da einen roten Faden, Karmesinfaden, umgelegt. Das zweite Mal war es Rahab, die im Stammbaum des Herrn, sowohl der Peretz und die Tama, als auch die Rahab, die stehen im Stammbaum des Herrn gewesen. Matthäus, König Israels, die hat einen karmesinroten Faden in ihr Fenster gehängt. Bemerkenswert. Und Karmesin ist daher, wie ich glaube, die Farbe des Königtums in Israel. Der Herr Jesus ist ja beides. Er ist König der Könige und König Israels. Das sind zwei verschiedene Herrlichkeiten. Die eine haben wir in Matthäus, nicht? König Israels. Aber die andere, die finden wir in anderen Schriften. Und dann Byssus, dieser rein weiße Stoff. Reinheit in Stellung und Wandel. Das betrifft den Herrn sowohl als auch uns. Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfälle. Die Zeit ist ziemlich weit fortgeschritten. Ich möchte sagen, wir machen Schluss heute Abend. Und so Gott will, morgen Abend möchte ich etwas über Kapitel 35 sagen, wo das praktisch die Fortsetzung ist, aber wo am Anfang wieder die gleichen Dinge aufgeführt werden. Und wir sehen doch daran, das möchten wir doch auch von dieser Betrachtung mitnehmen, dass der Charakter der Versammlung Gottes, des Hauses Gottes, von uns letzten Endes in der Praxis bestimmt wird. So ist es. Was wir zu bringen haben, und dass es nur dadurch zu seiner Ehre sein kann, dass wir etwas von dem Herrn bringen. Dass wir seine Verherrlichung suchen und sonst nicht. Dann wird es zur Ehre Gottes sein und zu unserem Segen. Aber jeder, der willigen Herzens ist, jung und alt, Brüder, Geschwister, möchte der Herr uns das schenken.